DW Menschen und Märkte.
In Vietnam brennen chinesische Fabriken. Am Fraunhofer Institut in Chemnitz arbeiten Mensch und Maschine zusammen. Und China rollt den Smartphone-Markt ganz neu auf. Das sind die Themen im heutigen Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Am Mikrofon begrüßt Sie Johanna Schmeller. In Vietnam brennen chinesische Fabriken. Demonstranten haben sie in Brand gesetzt. Ursache ist der Konflikt, der sich im südchinesischen Meer abspielt. Dort bohrt China nach Öl in einem Areal, das auch Vietnam für sich beansprucht. Seither kommt es in Vietnam zu Massenprotesten. Holger Senzel.
Eine wütende Menge tobt durch den Industriepark im Süden Vietnams. Steine fliegen, Fensterscheiben bersten klirrend, aus 10 Fabrikhallen lodern die Flammen. Der Zorn trifft chinesische Unternehmen. Die knapp 20.000 vietnamesischen Arbeiter sind aufgebracht über Pekings Muskelspiele im südchinesischen Meer. Und das lassen sie an den Niederlassungen des übermächtigen Nachbarlandes aus. Am Wochenende begannen die Proteste vor der chinesischen Botschaft in der Hauptstadt Hanoi. Es war eine Überraschung, dass die autoritäre vietnamesische Regierung die Demonstrationen gegen den Bruderstaat überhaupt zugelassen hat. Die beiden Volksrepubliken unterhalten traditionell enge Beziehungen. Momentan aber scheint das Staatsfernsehen den Zorn der Bürger noch anzufachen. Ununterbrochen laufen die Bilder vom Zusammenstoß im südchinesischen Meer. Ein vietnamesisches Küstenwachboot wird von Chinesen gerammt, mit Wasserkanonen vertrieben. Es gibt 6 Verletzte. China hat eine Ölbohrplattform in die Nähe der Paracelsus-Inseln geschleppt. Die vietnamesische Marine wollte das Verankern verhindern. Für den Seerechtsexperten Carl Thayer von der Universität South Wales in Australien gibt es keinen Zweifel, wer im Recht ist.
Well, China sending the oil rig in and of itself is a violation of the sovereignty of Vietnam.
China kann nicht einfach mit dieser Ölplattform eindringen und Öl fördern ohne Erlaubnis Vietnams. Das war eine höchst provokative Aktion. 70 Schiffe aller Klassen waren beteiligt, von den kleinen Küstenwachbooten bis zur Marine. Das war illegal. Aber es geht ja nicht nur um eine Ölplattform, sondern um die militärischen Muskeln, die China spielen lässt. Und jeder Staat wird sich China gegenüber unterlegen fühlen. Eben das macht die Menschen in Vietnam so wütend. Unser Land hat jahrelang gegen feindliche Invasoren gekämpft, sagt ein 60-jähriger Vietnamkriegsveteran bei den Protesten in Hanoi. Wir wollen in Frieden und Stabilität leben und uns wirtschaftlich weiterentwickeln. Aber China zieht uns in einen Krieg hinein. Wir wollen das nicht, aber wir müssen widerstehen. Wir müssen uns selbst verteidigen. Neben Vietnam und China beanspruchen auch die Philippinen die rohstoffreichen Gewässer im südchinesischen Meer. Die Außenminister der südostasiatischen ASEAN-Staaten zeigen sich tief beunruhigt über die Entwicklung und fordern in einer gemeinsamen Resolution alle Beteiligten zu einer gewaltlosen Lösung auf. Peking hat unterdessen auch Kampfflugzeuge ins südchinesische Meer entsandt.
In Chemnitz hat diese Woche die neue Fraunhofer Forschungsfabrik ihren Betrieb aufgenommen. Dort soll erforscht werden, wie in Zukunft Waren produziert werden können, ohne dass dabei Energie und Material verschwendet werden. Auch Emissionen sollen so gut es geht vermieden werden und das ist neu im Vergleich zum Automatisierungswahn der 80er und 90er Jahre, Mensch und Maschine, also Roboter, sollen wieder enger zusammenarbeiten. Der Mensch wird wieder sehr viel stärker in Prozesse mit einbezogen. Fabian Schmidt stellt die mögliche Fabrik der Zukunft vor.
Die Vision für die Fabrik der Zukunft nennt sich E3. Wofür die 3 E's stehen, erklärt Michael Czerkaski. Er ist Wirtschaftsingenieur am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Chemnitz, zu dem die Fabrik gehört.
E3 ist ein zentrales Leitprojekt von Fraunhofer Gesellschaft und das hat 3 E's in sich. Also das erste E ist Energie- und Ressourceneffizienz, das zweite E ist Emissionsneutralität der Fabrik und das dritte E ist Einbindung des Menschen in die Produktion.
Ein Beispiel für das erste E, also die Energie- und Ressourceneffizienz, hält Czerkaski in der Hand. Ein Antriebsstrang, also eine zylindrische Getriebewelle mit einem Zahnrad drauf.
Das Besondere dabei ist, durch das wird möglich, dass die Produktionskette verkürzt wird für Herstellung von einem Antriebsstrang. Dazu machen wir das durch umformende Verfahren. da sparen wir Prozessschritte. Wenn wir Prozessschritte sparen, sparen wir auch Zeit. Das Zweite ist, weil wir das durch Umformen der Verfahren machen und nicht durch Zersparende, haben wir keinen Materialabtrag und keinen Materialverlust.
Bisher werden solche Bauteile zuerst in einer Drehmaschine durch Abtragen in Form gebracht und dann die Zähne des Zahnrades mit Metallfräsen hineingeschnitten. Dabei fallen riesige Mengen Metallspäne an, die später wieder aufwendig recycelt werden müssen. In der Fabrik der Zukunft fällt dieser Abfall gar nicht erst an. Das ganze Stück wird geschmiedet, also erhitzt und dann in Form gedrückt, bis es so aussieht wie gewünscht. Institutsdirektor Matthias Putz ist überzeugt, dass viele Hersteller von diesem Verfahren profitieren können.
Wir sind heute der Meinung, dass etwa 30% der Getriebewellen mit solchen hohen Zähnen, dass wir davon ausgehen, dass man das mit diesen Technologien herstellen kann. Das heißt, auch sehr viel Material einsparen kann.
Ein schöner Nebeneffekt. Wird das Bauteil später in einem Auto eingebaut, macht die geschmiedete Getriebewelle auch weniger Lärm als eine herkömmliche, weil die Oberflächen fließender verlaufen. Beim zweiten E, also der Emissionsneutralität, geht es darum, möglichst wenige Abgase zu erzeugen. Zum Beispiel durch einen geschickten Umgang mit Energie. Energiemanagement 2.0 heißt das. Energielieferanten und Verbraucher sind dabei miteinander vernetzt, sagt Putz, und zeigt am Bildschirm, wo die Informationen zusammenfließen.
Sie sehen hier, wir haben die Energieversorgung auch von einem klassischen Energieversorger. Wir haben aber auch ein eigenes Blockheizkraftwerk. Wir haben Solarenergie und wir werden auch Energiespeicher haben, sodass wir also wirklich ein Energiemanagement probieren können.
In der Fabrik der Zukunft kann die vorhandene Energie nicht nur dahin gebracht werden, wo sie gerade gebraucht wird. Maschinen, die besonders viel Energie verbrauchen, laufen gerade dann, wenn viel Energie zur Verfügung steht. Zum Beispiel zur Mittagszeit, wenn die Sonne scheint und viel Solarstrom erzeugt wird. Und nicht nur um die Maschinen geht es, denn das dritte E steht für den Menschen und dessen Einbindung in die Produktion. Wirtschaftsingenieur Czerkaski glaubt, dass eine Fabrik, in der nur noch Roboter, aber keine Arbeiter mehr sind, auf viele Chancen verzichtet.
Mehr und mehr wurde der Mensch aus der Produktion herausgedrängt, aber es gibt bestimmte Potenziale, die durch Menschen erschlossen werden können und nicht nur durch die Maschinen.
Zum Beispiel bei der Herstellung individueller Produkte, sagt Institutsleiter Putz. Soll in Zukunft ein Kunde zum Beispiel seine Automobilkarosserie mitgestalten können, geht das nicht ohne Menschen und flexible Werkzeuge. Bisher sind Roboter in Käfigen eingesperrt, damit sie nicht aus Versehen einen Arbeiter verletzen. In Zukunft müssen Arbeiter und Roboter aber immer enger zusammenarbeiten. Eine Herausforderung für die Forscher, auch wegen des Arbeitsschutzes.
Wo wir vielleicht noch zu wenig wissen, sodass die Berufsgenossenschaft uns sagt, das geht nicht. Trotzdem ist es ein ganz interessantes auch Forschungsfeld, aber auch praktisches Feld, wie viel der Mensch sich Arbeitsraum mit einem Roboter teilen kann.
Auch wenn die Produktionswege in der Fabrik der Zukunft neu sind, die Produkte, die sie herstellt, kennen alle schon.
Hier wird dieselbe Tür produziert, wie sie an einem ganz normalen PKW auch dran ist, mit derselben Qualität, mit denselben Bearbeitungsschritten.
Automobilhersteller kommen zum Fraunhofer Institut nach Chemnitz, um sich die Fabrik der Zukunft anzusehen, denn sie suchen Lösungen, die auch erprobt sind. Denn wenn sie einmal in eine neue Produktionstechnik investiert haben, darf es danach keine Pannen mehr geben.
Wenn dann die Probleme kommen, haben wir ein Problem. Also warum nicht mit Fraunhofer eine Pilotanwendung zu machen?
Und genau so eine Pilotanwendung ist die E3 Forschungsfabrik in Chemnitz.
Chinesische Fabriken machen Apple und Samsung Konkurrenz in der Smartphone-Branche. Die Geräte sind billig und den heimischen Markt erobern sie mit Leichtigkeit. Und nur wer auf dem riesigen asiatischen Handymarkt besteht, kann sich weltweit halten. Besonders Instant Messaging spielt in der Kommunikation der unter 40-Jährigen eine wichtige Rolle. Und die chinesischen Dienste sind noch um einiges moderner als die, die in Europa und Amerika den Markt bestimmen.
Der Tischkicker darf nicht fehlen, auch nicht die Getränkebar. Fast alle Mitarbeiter im Smartphone-Designzentrum von ZTE in Shanghai sind jung. Sie sitzen in Großraumbüros hinter Bildschirmen, die Fenster gehen ins Grüne. Das könnte auch das Silicon Valley sein oder Berlin. Der Chef der Abteilung ist der Deutsche Hagen Fendler. Er kennt sich aus in Chinas Smartphone-Industrie. Vor dem Job bei ZTE arbeitete er schon beim Konkurrenten Huawei.
Es kommt nicht von ungefähr, dass diese Firmen sehr stark eine Rolle spielen werden in der Zukunft. Müssen Sie sich so vorstellen, ein Unternehmen wie ZTE, aber auch mein ehemaliges Unternehmen, das sind Ingenieursunternehmen. Das sind Tausende, Zehntausende von Ingenieuren. Die R&D-Center sind teilweise 40.000 Ingenieure auf einem Platz. Das ist eine immense Power. Und da kommt dann am Ende auch irgendwas bei raus. Ne?
In der Tat, die Chinesen machen Samsung und Apple mittlerweile weltweit Konkurrenz. ZTE und Huawei, das sind Chinas international bekannteste Smartphone-Hersteller. Doch längst nicht die einzigen. Der Computerproduzent Lenovo ist erfolgreich ins Smartphone- und Tablet-Geschäft eingestiegen. Coolpad aus dem südchinesischen Shenzhen punktet durch besonders günstige Geräte. Ebenso der Newcomer Xiaomi. In Europa noch unbekannt, doch bereits auf dem Sprung in mehrere asiatische Länder und in China schon erfolgreicher als Apple mit dem iPhone. Der US-Konzern liegt dort nur auf Platz 4. Manche Geräte der chinesischen Wettbewerber kosten nur ein Viertel des günstigsten iPhones. Ein knallharter Wettbewerb ist im Gange. Bei Smartphones gilt, was auch bei Autos gilt, sagen Branchenkenner. Nur wer auf dem riesigen chinesischen Markt Erfolg hat, kann langfristig global überleben. Jedes dritte Smartphone wird heute in der Volksrepublik verkauft. So wie China den Smartphone-Markt umkrempelt, krempelt das Smartphone China um. Dieses Gefühl, sofort mit Menschen sprechen zu können, die man kennt oder auch nicht kennt, ist so stark, dass man fast süchtig danach wird. Es ist sehr schwer, dem zu widerstehen, sagt Fei Fei in Shanghai. Die 33-jährige Werbemanagerin kann sich ein Leben ohne Smartphone längst nicht mehr vorstellen. Und Smartphone bedeutet für sie vor allem WeChat, eine kostenlose Instant-Messaging-App des chinesischen Internetkonzerns Tencent. WeChat hat in China bereits 400 Millionen Nutzer. Ich kann gar nicht mehr überblicken, wie oft am Tag ich WeChat benutze, lacht Fei Fei. Es geht schon gleich nach dem Aufwachen los. Ich halte mich für abhängig. Ich starte WeChat in dem Moment, in dem ich die Augen öffne und schaue nach, ob mir jemand eine Nachricht geschickt hat. Auch beim Arbeiten checke ich WeChat, wann immer es geht. Ich glaube, die meisten machen das heute so. WeChat füllt jede Lücke in meinem Tag. Wenn ich nicht etwas ganz Dringendes zu tun habe, ist meine Hand am Smartphone. WeChat hat China im Sturm erobert. Die App existiert erst seit 2011. Mittlerweile ist sie jedoch das zentrale Kommunikationsmittel für Leute unter 40. WeChat oder chinesisch Weixin ist dem amerikanischen WhatsApp ähnlich, doch weiterentwickelt. Mit WeChat lassen sich Textnachrichten, Fotos und Filme verschicken, aber auch Sprachnachrichten. Videoanrufe sind möglich. Wer neue Kontakte sucht, kann durch Schütteln des Telefons Unbekannte in der Umgebung anchatten. Man kann eine virtuelle Flaschenpost losschicken, die andere herausfischen und beantworten. WeChat funktioniert auch als soziales Netzwerk für Freundes- oder Interessengruppen. Gesellschaftskritik läuft heute eher über WeChat als wie noch vor kurzem über den Twitter-ähnlichen Dienst Weibo. Immer mehr Geschäfte erlauben mittlerweile sogar Zahlungen über WeChat. Die App wird dabei mit dem Bankkonto verknüpft. Ich benutze die Bezahlfunktion bei WeChat, sagt der Geschäftsmann Tu Aizun aus Shanghai. Meine Freunde zahlen damit im Taxi. Ich habe damit schon für Elektrogeräte und in Restaurants bezahlt. Das ist noch praktischer als PayPal. Zum vergangenen chinesischen Neujahrsfest ließen sich gar Geldgeschenke per WeChat an Freunde und Verwandte verschicken. WeChat wird auch im Ausland beliebter. Der argentinische Fußballstar Lionel Messi ist das internationale Werbegesicht der App. Diese zählt mittlerweile 100 Millionen Nutzer außerhalb Chinas. Brancheninsider glauben, dass WeChat zur ersten global erfolgreichen IT-Marke made in China werden könnte, noch vor Alibaba. Was das Wachstum im Ausland am ehesten behindern könnte, ist das Image-Problem, die Angst vor Zensur und Ausspähattacken bei einer chinesischen Software. Noch bis Anfang der 90er Jahre gab es etwa in Shanghai pro Straßenblock nur ein Telefon, so wie in dieser TV-Serie dargestellt. Wenn es klingelte, wurde die gewünschte Person herbeigerufen. Nur 20 Jahre später steht das Smartphone-Land China mit an der Spitze der Kommunikationsentwicklung.
Mit diesem Bericht von Markus Rimmele geht der Wirtschaftspodcast zu Ende. Und auch diese Woche. Ein schönes Wochenende wünschen in der Technik Michael Springer und am Mikrofon Johanna Schmeller.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.